Audio Now.
Quatsch mit Soße, ein Podcast von Essen und Trinken. Ihrem Magazin für kulinarische Trends, feine Rezepte und guten Geschmack. Chefredakteur Jan Spielhagen ist leidenschaftlicher Hobbykoch und Allesesser. Christina Holstein ist Redaktionsleiterin von essenundtrinken.de und eingefleischte Vegetarierin. In ihrer Versuchsküche empfangen die beiden prominente Köche und kochende Prominente und sprechen mit ihnen darüber, wie, wo und warum Essen den Takt unseres Lebens bestimmt. Währenddessen wird im Hintergrund geschnibbelt, gebrutzelt und gekocht, denn die Magazinköche bereiten live das Lieblingsgericht des Gastes zu. Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken.
Herzlich willkommen, mein Name ist Jan Spielhagen, ich bin der Chefredakteur von Essen und Trinken und wir sind hier in der Versuchsküche von Essen und Trinken, einem magischen Ort für uns, weil wir hier seit vielen, vielen Jahren die Rezepte für Essen und Trinken entwickeln, probieren und dann auch in unserem Magazin veröffentlichen. Neben mir sitzt Christina Holstein, sie ist die Chefin von essenundtrinken.de. Hallo Christina.
Hallo, wie schön, dass wir uns heute hier treffen in unserer Versuchsküche und wir sind hier heute ja auch gar nicht alleine, denn wir haben einen wunderbaren Gast. TV und Sternekoch Tim Raue, der gerade ganz erschrocken guckt bei dem Ausdruck TV-Koch. Warum magst du den Ausdruck nicht?
Na, Fernsehkoch oder TV-Koch, so würde ich mich selber nie bezeichnen. Es ist ein Mittel zum Zweck.
Ja.
Mittlerweile macht es sogar einigermaßen Spaß, aber ich bin vor allen Dingen Koch.
Okay.
Und damit gehöre ich an den Herd.
Aber mit Sternekoch kannst du leben.
Oh, sehr gut sogar. Ja, das habe ich, das hab ich richtig gerne.
Tim, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal genau wissen, wer du bist, so sie es noch nicht wissen, möchte ich mal aufzählen, was du im Moment machst und du unterbrichst mich, wenn ich Quatsch rede, aber es ist wirklich eine ganze Menge.
Und vielleicht ist ja auch TV dabei.
Ja, sicher. Ganz bestimmt. Also du hast natürlich allen voran dein Zwei-Sterne-Restaurant namens Tims Raue in Berlin-Kreuzberg.
Mhm. Was ich gemeinsam mit Marie, meiner Geschäftspartnerin und Ex-Frau, seit bald 10 Jahren führe.
Ja. Du hast 3 Restaurants mit dem Namen Colette in den Städten Berlin, Konstanz und München.
Mhm.
Du hast ein kulinarisches Engagement auf den Kreuzfahrtschiffen der Main-Schiff-Flotte.
Genau, da habe ich das Hanami bei Tim Raue, was 4-mal existiert auf der 3, 4, 5 und 6.
Sehr gut. Du hast eine neue TV-Show, Ready to Beef, die demnächst auf Vox ausgestrahlt wird zum ersten Mal und die, so wie ich es gehört habe, in den Marktforschungsergebnissen sensationell abgeschnitten hat?
Davon weiß ich noch nichts, aber das waren einfach 8 Folgen, bei denen ich mal Spaß mit Tim Melzer hatte und nicht gegen Tim Melzer. So ist das im Endeffekt entstanden und wir haben das auch ganz gut verteilt. Jeder von uns beiden lebt in seiner Kernkompetenz, das heißt, er labert und versucht, durch die Küche zu laufen. Und ich bin tatsächlich so die Axt im Wald. Ich bin die alleinige Jury, die dann darüber entscheidet, was oder wer aus 2 Kochteams als Gewinner hervorgeht. Und das macht viel Spaß.
Und du sitzt dabei sogar auf einem Thron, hat mir Jan erzählt.
Ja, naja, das würde ich jetzt nicht überinterpretieren. Das ist wieder Fernsehen, da wird natürlich... Ja,
aber es ist ein Thron.
Es ist ein Stuhl, der etwas erhöht ist. Oder ein Sessel.
Mit Samt. Du hast gesagt, es ist
Samt. Ja, genau. Mit Samt. Und dann habe ich so eine Krone auf und so ein Zepter.
Und dann verschmeißt du.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, würdest du bei Kernkompetenz Axt im Wald angeben?
Kernkompetenz ist tatsächlich Geschmack. Also ich würde mir wenig auf die Fahne schreiben, aber ich glaube, was ich wirklich kann, beherrsche und wo ich sehr besonders bin, ist es Geschmack zu erschmecken und Geschmackswelten zu erschaffen. Und deswegen ist es natürlich ein hochsubjektives Spirenzchen da, weil ich darüber entscheide, was ich für besser halte, was mir besser schmeckt. Und da ist mir halt aber auch trotzdem wichtig, objektiv zu bleiben. Und ich halte halt Gerichte immer dann für besonders interessant, spannend und begeisternd, wenn sie immer ein Spiel aus Süße, Säure, Schärfe haben, wenn du unterschiedliche Texturen hast und wenn du bei dem Teller was fühlst. Und das ist einfach so. Es gibt Gerichte, die kannst du einfach fressen und es gibt Gerichte, die berühren dich, die nehmen dich mit. Und das hat, da versuche ich dann objektiv zu sein. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass jetzt jemand zum Beispiel asiatische Aromen nimmt.
Ich wollte gerade sagen, muss jemand deinem Stil
nein,
besonders ähnlich kommen?
Gar nicht. Das kann auch sein, dass keine, das hatten wir auch, dass ein Teller da war, der so unfassbar fein war, dass du gedacht hast, das ist Feenstaub, der sich auf den Teller gelegt hat. Es hatte keine ausdrucksstarke Schärfe oder Süße, aber das war einfach so 100% das, was die drei tatsächlich gekocht haben, was sie dargestellt haben als Persönlichkeiten auf dem Teller. Und das fand ich unfassbar faszinierend.
Also eigentlich dachte ich, reden wir erst am Ende über Feenstaub. Ich möchte mal zurückkommen zu den Dingen, die du gerade tust, nur der Vollständigkeit halber. Du bist neuer Juror bei The Taste.
Ja, bei Sat.1.
Du kultivierst deine Dauerfehde mit Tim Melzer natürlich weiter bei Kitchen Impossible.
Was man für Geld nicht alles macht im Fernsehen.
Ja, man lässt es sogar demütigen oder demütigt.
Ja, ja, genau.
Wie steht es eigentlich zwischen euch?
Im Moment unentschieden. Also das heißt, er hat mal kurz vorne gelegen, ich habe nachgezogen. Fühle mich jetzt natürlich dann auch so ein bisschen in dem Vorteil, vorbeiziehen zu wollen. Aber es wird natürlich wieder episch, brutal, grenzenlos.
Flucht ihr viel?
Nein, der große Vorteil bei Kitchen Impossible ist, dass du tatsächlich immer Kameras dabei hast.
Ja.
Und ich finde, das Format hat ja eher was Dokumentarisches.
Aber also, ihr flucht auch.
Ja, ja, klar. Und deswegen sage ich es ja. Und wenn du dann in Emotionen kommst oder mich zum Beispiel in eine Küche packst und das funktioniert nicht, dann kann ich gar nicht anders, als so zu sein, wie ich bin. Und das ist dann manchmal halt eine sehr eindeutige Sprache.
Aber das macht die Sendung ja auch aus. Man liebt das ja, dir zuzuschauen, wenn du da wirklich...
Ja, ich mag das nicht so. Also ich habe mehr Spaß daran, Melzer zuzuschauen, wie er gedemütigt wird oder leidet. Leider ist das halt so, dass wir uns das sehr ausgleichend besorgen.
Hast du dich schon mal geschämt, als du deine Bilder gesehen hast? Im Nachhinein?
Ach, naja, es gibt eine Aussage, die definitiv taktisch nicht so sinnvoll war. Da habe ich mal gesagt zu Melzer, ich piss dir ins Essen. das drang bis zu meiner Schwiegermutter durch und das kam nicht so gut. Das kann ich festhalten. Das hätte ich mir, würde ich mir nochmal sparen, sage ich jetzt, sobald dann wieder die Hitze der Küche kommt und wenn ich mich von ihm angeschissen fühle, dann...
Musste Vox schon mal was wegpiepen? Machen die sowas noch? Oder ist das nur was es in Amerika gibt?
Ich glaube, die machen das schon noch. Allerdings ist Kitchen Impossible ja ein Format, wo es eher reingeschnitten wird.
Ah, ja.
Bei
ja,
The Taste ist es eher so, dass es rausgeschnitten wird. Dafür hat The Taste ganz andere schöne Seiten. Da ist es wirklich ein Miteinander. Mit Melzer ist es ganz klar immer ein Gegeneinander.
Und dein letztes großes Projekt, was sich, glaube ich, in den nächsten Wochen auch der Öffentlichkeit noch präsentiert wird, ist die Villa Kellermann in Potsdam. Ich erinnere mich noch, dass ich in den 90er Jahren da selber mal war. Das Ding ist riesengroß, wahnsinnig schön. Was machst du denn da genau?
Da habe ich das Glück gehabt, dass der Bauherr Günther Jauch wirklich Lust hatte auf eine Gastronomie, die für fast alle Menschen da sein soll. Und so ein Konzept habe ich Mitte der 2010er mit dem La Soupe Populaire in Berlin schon mal kultiviert. Da hatten wir unfassbaren Erfolg, hatten halt das Glück, dass wir damals das offizielle Staatsbankett, das erste für Barack Obama machen durften. Ich meine Königsberger Klopse, die meiner Großmutter gekocht hat.
Hat er die gegessen?
Und, ja, klar. Und Michelle auch. Und die hatten richtig viel Spaß. Und der große Vorteil war, wir haben das so anrichten müssen, laut dem Protokoll, dass die Klopse, der rote Betesalat und das Kartoffelpüree getrennt voneinander waren. Das heißt, sie konnten Kartoffelpüree weglassen, waren total begeistert und wir kochen ja grundsätzlich eigentlich ohne Reis, Nudeln, Kartoffeln.
Ich wollte gerade sagen, essen die Obamas immer low carb.
Laktosefrei und tatsächlich auch nahezu zuckerfrei. Ja. Und die vier Gänge waren fast so abgestimmt und deswegen waren die total begeistert, weil die haben sich leicht gefühlt. Das war lecker, es hat süße Säure, Schärfe gehabt. Und das hat ihnen viel Freude gemacht. Und dieses Konzept hat sich einfach, war temporär angelegt für 3 Jahre, hat sich erledigt. Wir haben danach ein neues Zuhause gesucht, haben aber keine so geile Location wie Bötzow gefunden und haben es dann im Endeffekt schon so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, wo dann die Villa Kellermann um die Ecke kam und wir jetzt sehr, sehr schnell zueinander gefunden haben und Herr Jauch halt gesagt hat, er möchte etwas für die Potsdamer machen. Er möchte, dass es eine regionale Küche ist. Ohne die Vorgabe, dass das jetzt fermentierter Quatsch oder gepflückte Blüten sein müssen oder alles nur aus der Region kommt, sondern es soll einfach lecker sein und es soll ein Ort sein, der für die Potsdamer damals entwickelt wurde über eine lange Zeit, nämlich eine Gastronomie, in der sie Taufen, Hochzeiten, Geburtstage gefeiert haben und denen sie einfach Spaß hatten. Und wir kochen halt wieder die Gerichte der Großmütter, diesmal in der Mehrzahl, denn Christopher, mein Küchenchef, ist auch ein kräftiges Kerlchen, der auch von Oma bekocht wurde. Und wir werden einfach Brandenburg-Berlin zusammenfügen dort. Und ich habe ein Gericht heute mitgebracht, unser Gulasch. Mhm. So wie wir Gulasch dort auch verstehen werden. Und das wird es am Ende unseres Blablas irgendwann geben.
Sehr gut. Ja. Und Günther steht auch hinter der Bar und mischt die Cocktails. Oder wie
ist Günther Jauch ist Bauherr und das Ding heißt auch Villa Kellermann Tim Raue. Mit dem klaren Auftrag und Zusatz, das Betreiben, da muss ich mich schon drum kümmern.
Apropos Gulasch, auch hier brutzelt und hackt und zischt das ja im Hintergrund, denn wir werden tatsächlich auch live gerade mit Gulasch bekocht von unserer Essen- und Trinkenköchin Hegemarie. Ja. Hallo Hegemarie.
Hallo Christian.
Jo, Hegemarie.
Hegemarie, du bist ja aus Norwegen, richtig?
Ja.
Und du kochst gerade ein ganz spezielles Gulasch für uns.
Ja, ich dachte, also besser Gulasch als Tim kann ich wahrscheinlich nicht kochen. Also mache ich es mal anders und koche es mit Elch. Genau. Ich habe ihn nicht frisch gejagt. Ist ja auch nicht die Elchsaison, die Jagd. Obwohl, die fängt jetzt ja an. Aber es ist Elch und ich bin da schon.
Also da bin ich absolut gespannt. Was ich schon mal sehr beeindruckend finde, ist, dass du eine wunderbar große Menge an Zwiebeln vor dir hast zum Schneiden. Ja.
Ja. Ja, das ist, so ein Elch ist ja größer.
Ja, das ist tatsächlich was, wo ich gelernt habe, alter Küchenklassiker, ne? Wie kannst du Zwiebeln so schneiden, dass du nicht anfängst zu flennen? Mhm. Geht nur mit einer richtig guten Taucherbrille. Das ist die einzigste Variante, damit man Ruhe hat.
Ich dachte immer, man gewöhnt sich irgendwann dran.
Nein. Nee.
Ich habe immer gehört, richtig gute Hausfrauen würden nicht mehr weinen dann.
Ja, aus anderen Gründen vielleicht.
Also in der heutigen Zeit würde ich sagen, auch bei Hausmännern ist es so, auch sie weinen weiterhin. Und also das ist die einzige Methodik, die echt geil funktioniert.
Vielleicht weinen Norwegerinnen einfach nicht. Weil das so ein raues Großwerden ist da.
Ja, scharfes Messer und Gemüsezwiebel hilft schon. Und unter einer Dunstabzugshaube schneiden hilft auch nicht. Bei offenem Fenster klappt nicht. Ein Kumpel von mir meinte, Wasser im Mund hilft aber auch nicht.
Ja, das ist mal geil. Da sieht man einfach scheiße aus.
Ja, total.
Gut, also das müssen wir kurz erklären. Auch in Zukunft wird es so sein, dass jeder unserer Gast sein Leibgericht oder sich ein Gericht bei uns wünschen kann. Und in diesem Falle ist es Hege, die also jetzt für Tim, weil er sich das Gulasch gewünscht hat, obwohl er uns eins mitgebracht hat, für ihn Gulasch kocht. Und das ist ein besonderes, nämlich Elchgulasch.
Da sieht man zum Beispiel, dass Tim seine E-Mails immer nicht so ganz im Detail liest. Ja. Also ich habe irgendwie nur, ich habe verstanden, Gulasch kochen, also Gulasch mitbringen. Ja. Und ich bin jemand, ich mache so das Große immer gerne und das Grobe. Wenn es dann ins Detail geht, dann bin ich auch sehr, sehr groß im Delegieren.
Ja, die Kommunikation mit dir ist man könnte das kurz angebunden nennen. Es gibt so Antworten wie ja, nein, ja. 14 Uhr.
Ja.
Pünktlich, unpünktlich.
Kennst du die Internetabkürzung TLDR? Too long didn't read. Das musst du immer, wenn du einen langen Text kriegst, musst du einfach TLDR mit einem Semikolon dazwischen, dann weiß jeder, bitte einmal in Kurzform, einmal einen Küchenzuruf.
Grundsätzlich habe ich eigentlich Kommunikation oder die Gegenkommunikation gewöhnt sich schnell an mich, weil ich versuche halt immer alles an einem Tag abzuarbeiten. Also alles, was reinkommt, muss an dem Tag fertig sein.
Und am besten in einem Satz, wo, wie, was, wann.
Nee, aber ich verschwende halt ungern Zeit.
Ja,
das ist so eine natürliche,
kann ich gut nachvollziehen.
Ja, Wunsch nach Effizienz.
Apropos Effizienz, ich habe gerade aufgezählt, was du alles machst. Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen.
Doch.
Was denn?
Ich bin noch Markenbotschafter der Metro.
Das nein, das
und jetzt haben wir den Einspieler.
Nein, aber das ist mir auch wichtig, weil ich immer der Meinung bin, ich würde zum Beispiel auch total gerne mal Burger für McDonald's machen. Ich finde halt, wenn du an die Großen rangehst und dort eine Veränderung schaffen kannst, erreichst du einfach viele Menschen. Und wir haben ja im Moment eine Zeit, wo sich viel verändert. Ich selber habe auch gemerkt, dass ich Veganer nicht weiter diskriminieren kann, vor allen Dingen nicht im Hauptrestaurant. Da haben wir
kann oder willst?
Nee, es geht einfach auch nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr.
Okay.
Und wir haben seit 2007 immer ein vegetarisches Menü gehabt. Das haben wir jetzt auf vegan umgestellt, weil wir einfach gemerkt haben, dass gerade auch die Menschen, die so zwischen 20 und 30 sind, die essen halt entweder vegan oder einen Burger. Mhm. Und dazwischen geht wenig. Mhm. Und die möchte ich einfach nicht ausgrenzen.
Aber das ist typisch für Berlin. Ich war gestern in Köln
und
habe mit vielen jungen Menschen gesprochen, denen ist der Vegetarismus noch total fremd.
Oh. Wie noch total frei?
Das ist da kein Thema. Also wir haben lange diskutiert über Massentierhaltung und über Nachhaltigkeit und über Fleischkonsum. Und ich bin mit dieser Diskussion schnell zu Ende gewesen, weil mir ausschließlich Menschen gegenüber saßen, die das nicht besonders interessiert. Und die gesagt haben, wir regeln das über die Qualität. Ich kaufe einfach gutes Fleisch und damit bin ich im Reinen.
Das ist dann immer der Nachteil, wenn man zu viel Hipster und zu viel und zu viel Blabla um sich hat. Ne?
Aber also, dieser Veganismus ist schon ein sehr berlinisches Thema, oder nicht?
Ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass das tatsächlich was ist, was eine Generationsgeschichte ist. Und dass die Menschen, die jetzt wirklich jung sind, also sogar noch jünger, schon 15, also im Teenageralter, dass sie sich extrem auseinandersetzen damit, was sie konsumieren.
Ja, das ist bei meinen Kindern auch.
Da bin ich zum Beispiel ganz hinten dran gewesen. Also ich habe immer alles gefressen, auch was die Industrie auf den Tisch geworfen hat oder in einen Froster oder ins Kühlregal gepackt hat. Und du merkst ja, was aus uns geworden ist. Wir haben alle Allergien, Unverträglichkeiten.
Ich bin Vegetarierin, seitdem ich 3 bin tatsächlich.
Wahnsinn.
Und ich bin so gut wie nie krank. Also ich glaube, ich war letztes Jahr im Herbst, hatte ich 3 Tage eine Erkältung. Und habe keine Allergie. Die Kolleginnen im Büro amüsieren sich immer, weil ich immer sage, wer eine Allergie hat, ist schwach. Es ist ein Running Gag.
Nein, aber es ist ja definitiv eine Schwäche.
Ja, aber tatsächlich ist es so. Also ich bin sozusagen.
Wogegen bist du denn allergisch?
Ich habe in den Colettes, die Brasserien, sind ja immer angeschlossen an Seniorenresidenzen, die Tertianum-Residenzen. Da kochen wir auch natürlich für die Bewohner. Mein Großvater lebt in Berlin, genau. Ja. Und da haben wir in allen 3 Häusern zusammen, ich glaube, es sind über 350 Bewohner. Wir haben keine 5 mit Allergien oder Unverträglichkeiten, weil die einfach noch normales Essen gegessen haben, also aus frischen Zutaten etwas Gekochtes. Ich habe alles. Ich habe Histamin, Laktoseintoleranz, Fruktoseintoleranz. Ich kann Weißwein und Champagner, natürlich kann ich alles trinken und essen. Aber es
geht dir da nicht
geht
gut.
Sofort auf Magen, Darm, davon dann direkt auf die Birne. Also diese Verbindung aus Darm und Gehirn, das weiß ich schon seit 20 Jahren, dass das Thema definitiv stattfindet.
Okay, zurück vom Darm auf das viele, was du da tust. Das habe ich nämlich nicht umsonst aufgezählt. Ich frage mich ja immer, warum du so viel machst. Bist du gierig?
Ich glaube, ich bin alles, aber eins bin ich definitiv nicht gierig. Ich bin getrieben natürlich von Angst, von der Angst, dass ich irgendwann kein Geld mehr verdiene, dass sich irgendwann niemand mehr für mich interessiert, dass keiner in eins der Restaurants zum Essen kommt. Und deswegen habe ich vor ein paar Jahren versucht, mich breiter aufzustellen. Also das heißt, von einem Restaurant einfach Konzepte zu machen, die unabhängiger sind auch von mir. Weil das, was mir auch klar ist, ist, ich kann mit 60 nicht mehr in der Küche stehen. Das werde ich nicht schaffen und auf allerhöchstem Niveau kochen. So realistisch bin ich. Und deswegen wollte ich Konzepte haben, bei denen ich temporär anwesend sein kann, die ich konzeptionell definieren kann, aber wo ich nicht mehr jeden Tag am Herd stehen muss. Und mir fällt es natürlich extrem schwer, Nein zu sagen. Das muss ich auch sagen. Ich habe oftmals ein viel zu großes Herz, lasse mich auf viel zu viele Projekte ein, bei denen ich dann später das Gefühl habe, scheiße, musstest du das machen? Das hat wieder einen 20-Stunden-Tag verursacht und 3 Tage Vorbereitung. Und da bin ich besser geworden in den letzten 3-4 Jahren, aber es ist immer noch verbesserungswürdig.
Was bedeutet, du hast ein zu großes Herz für Projekte oder für die Menschen dahinter?
Nein, Koch ist grundsätzlich ein sozialer Beruf. Das heißt, du machst etwas für andere. Du machst es nicht, um dich glücklich zu machen, sondern um andere glücklich zu machen. Und,
die Gäste oder deine Mitarbeiter?
Ja, ohne glückliche Mitarbeiter hast du auch keine glücklichen Gäste. Das heißt, der erste Schritt ist natürlich, du musst gucken, dass die Mitarbeiter ein großartiges Umfeld haben, dass sie die besten Arbeitsmaterialien haben, dass sie Spaß an dem haben, was sie machen, dass sie die Philosophie teilen. Also das heißt, dass sie den Weg mit dir gehen. Und dann strahlen sie das auch so aus, dass die Gäste tatsächlich kommen und dass die begeistert sind. Und ich glaube, dass dieses anderen Freude zu machen, für mich auch immer bedeutet hat, mir selber natürlich in der Reflexion auch Freude geben zu wollen, also mich zu erfreuen. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich, gerade was Auszeichnungen angeht, ich freue mich zwischen 30 Sekunden und einer Minute und dann kommen schon wieder die dunklen Wolken
das
so am geistigen Horizont.
Das ist nur so eine Befriedigung, da muss ich ja eh sein.
Ja, und da sofort diese Angst nachlassen. Wenn du dich jetzt freust und die anderen das sehen, dann saufen sie heute Abend und morgen haben sie dann nur noch 70% Leistungsfähigkeit.
Begegnest du dieser Angst vor der Bedeutungslosigkeit noch auf andere Arten, als immer das nächste und nächste Projekt auch anzunehmen?
Das weiß ich nicht, aber grundsätzlich habe ich halt versucht, mein Leben zu trennen. Also das heißt, mein privates und mein berufliches Leben zu trennen. Und in meinem privaten Leben habe ich glücklicherweise überhaupt gar keine Ängste mehr. Das genieße ich. Ich bin jemand, der ohne Probleme offline gehen kann, der wirklich alles ausmacht und dann tagelang im Endeffekt keine E-Mails liest und nicht telefoniert. Im beruflichen Leben ist das halt was immer über mir hängt, immer. Es ist besser geworden, weil ich weiß, wenn jetzt ein Projekt morgen zu Ende ist, kommt das nächste. Also du hast natürlich irgendwann, oder ich habe irgendwann so eine Schwelle überschritten, natürlich auch dem Alter und dann glücklicherweise dem Erfolg geschuldet, dass ich weiß, es wird nicht von heute auf morgen alles vorbei sein. Mhm. Ich werde immer irgendwo jetzt was finden. Aber grundsätzlich ist dieser Antrieb, der aus der Kindheit und aus der Jugend kommt, in eher einfachen Verhältnissen, ist halt tatsächlich dieser Antrieb, gesellschaftlich akzeptiert zu sein, in der sozialen Gesellschaft eine gewisse Stufe zu erreichen und einfach auch leben zu können. Ja.
Mhm. Ist das typisch für euch Köche? Oder ist das ein ganz persönliches Ding?
Das würde ich so nicht pauschalisieren. Ich habe Köche getroffen, die unfassbar glücklich sind, die im Reinen mit sich sind und ich kann das nur und muss das auch nur auf mich projizieren. Ich möchte auch immer ungern über andere sprechen, weil ich mit mir selber genug zu tun habe.
Ist das typisch für Kreative?
Ja, das ist halt bei mir, ich bin ja...
Genie und Wahnsinn nah beieinander.
Ja, das ganz bestimmt. Ich glaube auch, dass das eine ohne das andere nicht existiert. Mhm. Und dazu gehört auch Mut, Ehrgeiz, Willensstärke. Und das bedeutet halt auch in einen dunklen Raum zu gehen, ohne zu wissen, was da kommt. Und halt nicht mit dem eingeklemmten Schwänzchen und den runtergeklappten Ohren, sondern mutig vorwärts zu gehen. Gar nicht so viel in Frage zu stellen, was alles schief gehen könnte, sondern fest davon überzeugt zu sein, dass das, was du machst, immer das Beste für die Menschen um dich herum, für dich und dann später auch natürlich für die Gäste ist.
Aber das ist ja eigentlich erstaunlich. Du nimmst deine Motivation aus der Angst und bist trotzdem mutig nach vorne. Eigentlich hemmt ja Angst, um in dunkle Räume zu betreten, wie du es beschreibst.
Das glaube ich nicht. Also ich bin mit einer Angst groß geworden, die aus der Gewalt geboren war. Und einmal der Gewalt meines Vaters mir gegenüber. Und später bin ich vom Opfer zum Täter geworden. Und ich hatte in Situationen, wo es körperliche Auseinandersetzungen gab, immer extreme Angst. Also das heißt, die Angst ist, packt dich und lässt und dich los. Und
bringt dir viel Adrenalin?
Tonnen davon. Mhm. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und es gibt halt nur zwei Varianten. Oder eigentlich drei. Wegrennen, paralysiert stehen bleiben, angreifen. Und ich war immer ein Freund des Angriffs.
Bist du auch ein bisschen süchtig nach diesem Adrenalin, dass da er dadurch ausgestoßen wird? Also bringst du dich in Situationen, die dir Angst machen, weil du auch das Adrenalin genießt, das da ausgeschüttet wird?
Das habe ich ganz bestimmt viele Jahrzehnte gemacht, aber in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr. Aber ich weiß trotzdem, dass ich das anziehe. Mhm. Du hast das einfach oder du hast das nicht. Das ist wie so ein Magnet, wenn ich mit meinem besten Freund, der ein ganz netter, feinsinniger, wohlsituierter Kerl ist, der knapp zehn Jahre älter ist als ich, zum Fußball gehe, dann sucht er immer die VIP-Lounge mit dem Champagner. Und ich treffe komischerweise immer die, bei denen ich weiß, dass sie durchaus auch wegen der dritten Halbzeit unterwegs sind. Und das ist jetzt natürlich, ich wechsle heute die Straßenseite, wenn ich merke, dass irgendwo Aggression ist oder dass Wut ist. Meine Frau zum Beispiel nimmt das überhaupt gar nicht wahr. Mhm. Und die ist sowas von gelassen, würde durch einen Pulk von Hooligans durchgehen. Das wird die überhaupt gar nicht stören, ob die einen falschen Pulli anhat oder so. Das interessiert sie nicht. Und ich nehme halt alles wahr. Es ist halt auch eine der Herausforderungen meines Lebens. Ich bin wirklich hypersensibel. Das heißt, ich rieche, spüre, sehe, erfasse mit allen Sinnen alle Situationen und nehme die sehr, sehr schnell auf. Und bin halt auch so konditioniert, dass ich sie so verändere, dass sie mir entsprechen.
Und was passiert dann mit dir im Pulk dieser Hooligans, wenn das Adrenalin kommt?
Naja, die Herausforderung, ne? Das Messen, das Aneinandermessen, das kann beim Kochen, ist das, wer kocht den besseren Teller, was völliger Quatsch ist, weil das ist rein subjektiv. Mhm. Auf der Straße oder in der persönlichen Auseinandersetzung ist es dann natürlich, wer ist stärker. Und da habe ich mich halt darauf fokussiert, zu gucken, meine Stärken für mich in den Vordergrund zu rücken. Und das ist halt eigentlich, dass ich unglaublich sozial bin, ein großes Herz habe, viel Liebe auch empfinde, Zuneigung. Und das schaffe ich sehr, sehr gut ins Essen zu bringen und in meinem Privatleben unterzubringen. Ich bin aber halt auch jemand, der, wenn er etwas will, das mit absoluter Konsequenz durchdrückt. Und da verliere ich das dann manchmal, nett und höflich und charmant zu sein.
Gibt es denn noch andere Extreme, die dich anziehen, außer Gewalt? Habe ich mich jetzt gerade so gefragt. Weil Menschen, es gibt ja so Menschen, die sind halt gelassen und es gibt Menschen, die sind extrem und...
Ich habe das Ziel, souverän zu werden. Von daher würde ich mal sagen, dass Gelassenheit was ist, nach dem ich strebe, oder Souveränität. Aber das habe ich jetzt nicht per se.
Aber weil wir jetzt von Adrenalin und Adrenalinsucht gesprochen haben, bist du ein suchtanfälliger Mensch?
Nein, überhaupt nicht. Also ich kann von fast allem ablassen. Das Einzige, wo ich eine schwere Sucht habe, ist Zucker. Also ich rauche nicht, ich trinke keinen, habe ich noch nie Kaffee getrunken, noch nie Bier. Ich trinke Wein, wenn ich möchte und wenn er gut genug ist. Also ich bin auch keiner, der, ich mache keine Abenteuerreisen, ich brauche kein Rafting oder irgendwas. Ich bin eher ein Hosenscheißer. Also ich versuche allem aus dem Weg zu gehen, was Konfrontation ist, um mich so ruhig und souverän wie möglich zu halten. Wenn ich allerdings in eine Küche komme und dort zu kochen habe oder zu performen habe, dann geht irgendwie so ein Schalter um und dann bin ich an und dann muss das so funktionieren, wie ich will. Und dann gibt es auch keine Diskussionsrunden mehr.
Und wie äußert sich deine Zuckersucht?
Ich bete Pralinen, Schokoladen an, Eis, also ohne Eis zu leben, kann ich mir schwer vorstellen. Und das ist wie halt wahrscheinlich andere Süchte. Ich laufe an einer Eisdiele vorbei und sehe das und mir läuft das Wasser im Mund zusammen, haben wollen und so. Und ich nehme dann auch nicht, ich hätte gern eine Kugel davon und die genieße ich jetzt, sondern ich bestelle irgendwie,
viel.
Ja. Ich habe jetzt in Sizilien im Urlaub eine neue Eisdiele entdeckt, Buonissimo in Marina di Ragusa, direkt am Strand. Wahnsinnsbude, also auch mega geil gemacht, nur natürliche Zutaten. Du hast es sofort geschmeckt, du hast es gefühlt. Und dann haben die aber eine riesen Palette gehabt. Ich glaube, 24 verschiedene Eissorten. Und dann habe ich mich natürlich diesem Härtetest unterzogen und wollte alle 24 Sorten probieren, damit ich auch sicher gehen konnte, dass die konstant in ihrer Qualität sind.
Wo wir gerade darüber sprechen, was du gerne isst. Wir haben ein Spiel vorbereitet, um dich besser zu charakterisieren über Lebensmittel. Wir stellen dir eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest ganz intuitiv. Ist das okay?
Ich gebe mir Mühe.
Ja, es ist auch gar nicht schlimm und ich mach den Anfang, weil ich ja genauso wie du...
Gar nichts ist schlimm, was wir hier machen.
Absolut. Weil ich ja wie du gebürtiger Berliner bin, fange ich mit einer ganz simplen Frage an. Döner oder Currywurst?
Beides. Und das eine von Mustafas, Gemüsekebab, bete ich an. Und das Geile ist, man muss nur 5 Schritte weitergehen und das Curry 36. Und bei Mustafa stehst du immer fast 40 Minuten. Deswegen empfehle ich immer jedem, geht zu Curry 36, nehmt 2 ohne Darm, Ketchup, extra ein paar scharfe Zwiebeln drauf, Pommes, doppelte Portion Mayo, stellt euch dann bei Mustafa an und esst danach den Döner. Ist das klassische Berliner Zweigang-Menü.
Sehr gut.
Was ist denn eigentlich gesünder, Döner oder Currywurst?
Ganz sicher Döner, weil das in Currywurst Fleisch ist. Ich glaube, die mehr können wir den Kindern auch nicht mehr erzählen und uns sowieso nicht. Und die frittierten Kartoffelstäbchen und die fettige Mayo, das ganz harte, ganz hartes Brot.
Was magst du denn lieber, Muffin oder Croissant?
Croissant, eindeutig. Und vor allen Dingen mit viel Butter und warm.
Und wie findest du Cruffins?
Davon halte ich gar nichts.
Nein, magst du solche Hybride nicht?
Nee, ich bin eher so ein Traditionalist.
Das ist dir zu kreativ, zu verrückt.
Ja, nee, das brauche ich nicht.
Magst du Instagram-Food-Hypes? Kannst du das verstehen?
Überhaupt gar nicht. Also ich verstehe auch nicht, wie meine jungen Mitarbeiter das Leben der anderen, sage ich mal, leben und gucken, was andere posten und Fotos und irgendwas. Das, anstatt sich um ihr Leben zu kümmern, um ihre Perspektive. Ich finde das relativ schlimm. Aber wie das mit allem ist, weißt du, es wird irgendwann seinen Peak erreicht haben und dann wird das Ding krachen und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Bei Tee oder Kaffee würdest du Tee sagen, das habe ich gelesen.
Aber nur, wenn ich mich für was entscheiden muss. Eigentlich keins von beiden. Ich mag keine warmen Getränke, grundsätzlich nicht.
Grundsätzlich nicht?
Nee.
Also dann ist die Frage, grüner Tee oder schwarzer Tee, egal. Ich müsste fragen, Eistee oder schwarzer Tee?
Auch Eistee brauche ich nicht. Also
ist kalt.
Ja, aber das mag ich nicht. Also wenn ich was trinken darf, dann würde ich immer stilles Wasser nehmen, was Raumtemperatur hat.
Das haben wir dir ja eingeschenkt.
Ja, da habe ich richtig viel Freude dran. Hat lange gedauert.
Ja. Ja. Ist kein Zucker drin übrigens.
Ja, ja, deswegen habe ich ja den guten Rhabarber-Nektar von Vanam so ein bisschen aufgespritzt. Aber stilles Wasser finde ich richtig geil.
Ja, du hast eben schon über Kartoffelstäbchen gesprochen. Süßkartoffel oder klassische Pommes?
Klassische Pommes.
Cola oder Red Bull?
Stilles Wasser.
Das bedeutet, aufputschen musst du dich sowieso nie.
Noch nie. Habe ich noch nie gebraucht.
Hast du ja in deinem Körper.
So Oma hat immer irgendwie gesagt, der Junge hat Hummeln im Hintern. Und das ist so. Also ich brauche morgens auch nichts, um wach zu werden oder so. Was mir auf den Sack geht, ist, wenn morgens irgendwo das Radio läuft. Aber es geht mir immer auf den Sack, weil ich grundsätzlich keine Musik wirklich mag, weil ich keine Lautstärke mag. Ich, wie gesagt, hypersensibel, ich nehme alles wahr und ich bin jemand, der sich sehr immer auf eine Sache fokussiert. Jetzt sitze ich mit euch beiden hier in der Küche und mache das und alles andere ist mir dann auch egal.
Aber Hege darf dabei sein, die stört dich jetzt.
Hege sowieso. Hege arbeitet ganz toll. Wenn man das so mitkriegt, Hege ruht in sich, weiß ganz genau, was sie macht und wie sie es macht. Und das finde ich ist immer total angenehm. Ich hätte das sofort gemerkt und hätte auch öfter rüber geguckt, wenn ich gemerkt hätte, dass Hege so ein bisschen nervös ist oder mal was von rechts nach links schiebt. Das ist wunderschön mitzubekommen, wie du kochst.
Kannst du das bestätigen? Ist das so? Fühlst du dich gerade wohl mit uns?
Ja, total. Es ist spannend. Spannendes Gespräch. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wie weit bist du denn mit dem Kochen?
Jetzt habe ich gerade die Zwiebeln angebraten, habe auch schon geheult. Ich heule eher, wenn die Zwiebeln braten, als alles
aber
andere.
Aber dein Make-up sitzt.
Ist wasserfest. Ne?
Erfahrung.
Jetzt ist es abgelöscht, jetzt brutzelt es ein bisschen, dann kommt das Fleisch rein und der Fond und dann darf es 5 Stunden in den Ofen.
Super.
Der Elsch.
Der Elsch, genau.
Ein paar Fragen haben wir noch. Laute große Tafel oder intimes Tischgespräch?
Laute Tafel habe ich ziemlich gerne, wenn ich so ganz traditionell und altbacken Jungsrunden habe. Also heute würde das ja in meinem Alter eigentlich heißt das schon Herrenrunden. Und wenn ich mit meinen Freunden zusammensitze, Wein trinke und quatsche, das habe ich sehr, sehr gerne. Aber ich verbringe auch unglaublich gerne Zeit mit meiner Frau zu zweit. Wir schaffen es immer miteinander zu reden, Themen zu haben und beides. Ich mag beides gerne. Sehr gerne sogar.
Und welche Gäste sind dir lieber, die neuen Foodies oder die alten Spesenritter?
Wenn ich was gelernt habe als Gastronom, nicht als Küchenchef, das ist übrigens auch, hast du eine Frage gestellt, die ich glaube ich nicht richtig beantwortet habe, aber da ging es so um meine innere Schizophrenie. Ich bin ja mehreres. Ich bin Tim, der Privatier, ich bin Tim Raue, der Koch und dann gibt es aber auch noch Tim Raue, den Gastronom. Und der Koch, / Küchenchef und der Gastronom, die sind sich nicht so grün, also die streiten sich auch häufiger. Und der Küchenchef wird immer sagen, ich möchte die Foodies haben, die heutzutage um die Welt reisen, wegen der 50 Best Liste, wegen Netflix, auch wegen dem Michelin und den Sternen und dem Gourmillot, aber vor allen Dingen wegen diesen internationalen Sachen. Der Gastronom sagt, Achtung, weil du bist nur temporär hip für 4-5 Jahre, dann bricht das weg und dann hast du wieder nur noch deinen lokalen Markt. Also misch immer schön. Mhm. Sieh zu, dass du die neue Generation, die Jungen mitnimmst, deswegen veganes Kochen, dass du die alten Gäste hast, die kommen. Spesenritter gibt es sowieso kaum noch und bei uns sind, ich würde sagen, 99% der Gäste, die kommen, weil Essen und Trinken für sie ein kulturelles Erlebnis ist. Und 1% kommt, weil sie dabei Business machen und das absetzen können. Und die 125 Euro, die du als Pauschale hast, da kriegst du bei uns nicht so richtig viel für, um ehrlich zu sein. Und natürlich auch die internationalen Gäste. Aber wenn wir, wie vor 2 oder 3 Jahren, eine Aschewolke haben und dann die Flieger nicht mehr hochgehen oder in Berlin die 2 Tage an beiden Flughäfen gestreikt haben, haben wir halt gemerkt, dass wir 60% Stornierung hatten. Das heißt, wir mussten wieder den lokalen Markt aktivieren. Und deswegen versuchen wir immer eine Balance zu halten.
Wir haben noch mehr Fragen.
Ja. Romani Conti oder
Pütrüs? Romani Conti oder Pütrüs?
Ganz klar. Ohne zu zucken und sofort La Romanée Conti von der Domaine de la Romanée.
Französisch ist besser als dieser Weiß und Burgund ist besser als Bordeaux.
Nein, da gibt es unter Weintrinkern so die Diskussion, Bordeaux ist eher für die Doofen und Burgund für die Intelligenten. Ich finde, beides hat seine Zeit. Ich trinke beides gerne, aber Petrus habe ich schon trinken dürfen aus diversen Jahrgängen. ist schön, macht auch Spaß und ist aber das Geld für mich nicht wert. Da gibt es andere Sachen. Und La Romanée Conti kann ich mir selber tatsächlich nicht leisten. Kriegt man zugeteilt, wenn man Glück hat, für ein paar tausend Euro. Aber im Sekundärmarkt kostet die Pulle, glaube ich, jetzt ab 12.000 Euro. Und das ist dann auch weit über meinem Budget. Und das würde ich sofort, wenn ich es kann, immer trinken.
Okay, wo wir schon bei den Genussmitteln sind, Haschisch oder Koks?
Keins von beiden. Tatsächlich nicht. Überhaupt keine Drogenaffinität. Ich habe das letzte Mal Drogen genommen mit 16.
Ich wollte gerade sagen, in der Gangzeit war das da ein
Thema? Nee, Gang war völlig verpönt. Wir waren ja die Gang.
Auch
war
nicht
ja,
getrunken?
Nein, das waren ja alles Muslime. Wir waren ja, ich war ja der einzige Deutsche. Es gab noch einen Griechen, einen Libanesen, / Palästinenser und der Rest waren Türken, Kurden. Da waren zwar ein paar dabei, die christlich gestimmt waren, aber grundsätzlich war das so, dass Drogen und Alkohol die Älteren, also die älteren Brüder meiner Kumpels von den 36 Boys, die 36ers nannten die sich, da gab es welche, die Drogenprobleme hatten und die haben rigoros gesagt, bei uns keine Drogen. Und ich hatte aber auch noch Freunde so ein bisschen außerhalb und deswegen habe ich da auch ein paar Sachen probiert. Natürlich habe ich gekokst, Ecstasy genommen, gekifft, nochmal Opium geraucht. Alles Sachen, bei denen ich sofort gemerkt habe, brauche ich nicht, will ich nicht, macht mich
weil,
nicht
weil
an.
Du schon sowieso auf so einem hohen Level bist? Also so energetisch?
Ich will überhaupt gar nicht abgelenkt sein. Ich will auch niemand anders sein. Ich möchte mich in keine andere Situation bringen. Ich finde das nicht witzig. Also Kiffen zum Beispiel ist für mich das Allerschlimmste, weil ich runterzukommen oder so in so einem Dämmerzustand zu sein und danach noch ein bisschen doof in der Birne, davon halte ich überhaupt nichts. Und Koksen habe ich nie gebraucht. Ecstasy fand ich noch am angenehmsten von allem, weil ich da so eine Sozialkomponente entwickelt habe. Ich bin einfach nett gewesen. Das war das erste Mal, dass ich wirklich so Gefühle für andere Menschen, tiefergehende Gefühle dann wieder empfunden habe im Teenageralter. Das fand ich ganz positiv, aber das habe ich mir dann und das erarbeite ich mir auch so. Ich bin jemand, der sehr hart an sich arbeitet, der immer wieder Therapien macht, Gesprächstherapien, Coaching heißt das ja auch heute gerne. Ich finde, das sind Therapien, um mich zu verbessern im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit mir selber und alles andere halte ich für kontraproduktiv.
Aber das ist ein Thema für dich, Beziehungen zu anderen Menschen?
Ja, ganz klar. Natürlich, also ich bin da definitiv nicht mit den besten Grundlagen ins Leben gestartet und also eigentlich schon, aber das ist dann mal aus den Fugen geraten, wo sich meine Eltern getrennt haben und ich halt zu meinem Vater gekommen bin, der ein Arschloch war und mich halt auch verprügelt hat, völlig sinnfrei. Und dann muss ich das später wieder entwickeln und das ist mir sehr, sehr wichtig und ich weiß halt auch, dass ich am Anfang meiner Karriere ein widerwärtiges, abartiges, perverses, sadistisches Schwein in der Küche war, weil ich halt meine Frustration, meinen Druck an andere weitergegeben habe und das verbal oder dass ich sie mit Radieschen beschmissen habe und beleidigt habe, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit mir umzugehen habe, wie ich mit dem Erfolgsdruck umzugehen habe und das habe ich glücklicherweise mit der Zeit, mit meiner Karriere in den Griff gekriegt und heute funktioniert das ganz anders.
Das klingt sehr selbstreflektiert. Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, da habe ich das erkannt? Also viele Menschen, die so sind, erkennen es ja nicht. Sorry.
Oh nein, erkannt habe ich das immer, aber ich habe es wurde toleriert, weil ich halt enorm erfolgreich war. Und dann gab es irgendwann mal einen Tag, wo ich tatsächlich, da hatten wir ich weiß gar nicht, ob das Praktikant oder Lehrling war, und der hat tatsächlich der hat den Moment nicht begriffen und stand auf der anderen Seite vom Pass und hat mich provoziert und hat mir ein paar dumme Sprüche rübergerannt. Dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, er soll jetzt die Fresse halten, sonst sorge ich dafür. Und in dem Moment hat er mich dann beleidigt und da kamen bei mir so die alten Instinkte, also wenn heute zu mir jemand sagt, du verfickter Hurensohn, so lache ich drüber, stört mich überhaupt nicht.
Passiert das häufig in deiner Küche, dass dir jemand widerspricht?
Ich glaube nicht.
Oder verfickter Hurensohn sagen.
Nein, aber das passiert mir dann. Es passiert mir durchaus auf der Straße. Es ist mir heute zum Beispiel wieder am Zug passiert, dass jemand an mir vorbeigegangen ist, älterer Herr, also älter als ich, und dann zu mir meinte, ich finde es unsäglich, wie Sie mit Herrn Melzer sich im Fernsehen artikulieren. Und manchmal gibt es aber halt auch Leute, die dann auch mich zeigen und sagen, du bist das Arschloch aus dem Fernsehen.
Ja.
Und verfickter Hurensohn ist eher so meine Linguistik. Und das kann ich wunderbar ignorieren. In dem Moment konnte ich es nicht und bin halt wirklich rum und habe mir den Kleinen geschnappt. Und da ist meine damalige Frau Marie dazwischen gegangen und hat dann gesagt, das geht überhaupt gar nicht. Ja, das funktioniert nicht. Und hat mich dann 2-3 Tage später mal gefilmt und hat mir das gezeigt, wie ich dann so ausgezuckt bin im Service. Und das, ist nicht irgendwie, das war keine Besonderheit, das ist mir teilweise zweimal am Tag passiert. Und das fand ich wirklich grauenvoll, was ich da gesehen habe. Ich war wie von Sinnen, Teller genommen, geworfen und die Leute beschimpft und einfach nur, weil ich mit dem Druck nicht klargekommen bin. Und dann habe ich radikal von heute auf morgen gesagt, so jetzt hier ab morgen zum Onkel Doktor und dann wird gesprochen und dann wird geguckt, wo kommt das her, wie kannst du es ändern und dann hat sich das entwickelt. Und
wie lange hat das gedauert?
Lange. Das Swiss Hotel war 2.3 bis 2.8. Also das heißt, ich glaube, ich habe so der Höhepunkt war dann natürlich auch, wo ich Koch des Jahres geworden bin, Ende 2.6. Und von 2.6 bis, dass es besser wurde, dann ganz bestimmt 1, 2, 3 Jahre. Und dass es gut ist, also dass ich mit mir selber zufrieden bin, das sind so die letzten 4, 5 Jahre.
Und hast du den Teufel jetzt im Griff oder hat er sich aufgelöst und ist verschwunden?
Nein, verschwunden ist er nicht, der ist da. Das ist, das steht außer Frage, aber es, ich frage mich halt, woran liegt es? Also ich, wenn jemand Mist baut, also heißt verbrät ein Stück Fleisch, dann beschimpfe ich ihn nicht dafür, dass er dafür zu doof war, sondern frage mich, in welche Situation ist er gekommen, die wir nicht besser bereiten konnte, dass das überhaupt passiert ist. Ist das zu viel Druck für ihn gewesen? Hat er zu viel Arbeit? Also ist das immer eine Frage des persönlichen Fehlers oder dass das Umfeld nicht passt? Und ich versuche dann zu motivieren und gehe halt nicht hin und sage, du bist das dümmste Schwein auf diesem Planeten. Du darfst nie wieder ein Stück Fleisch in die Hand nehmen, weil du so dämlich bist. Sondern ich sage dann, komm, ist schade drum, ne? Und du hast, das Tier wurde dafür getötet, dass wir es heute garen. Also bitte jetzt nicht wegschmeißen, sondern lass es uns nachher noch im Fond auskochen oder durchlassen, in die Hackmasse fürs Personalessen geben. Und dann halt motivieren und sagen, komm, nächste machst du besser, die letzten 100 hast du perfekt gemacht und dann hast du dich mal kurz nicht konzentriert, jetzt weißt du, was bei rauskommt. Also fokussier dich mehr in den Momenten.
Was ich ja mindestens genauso interessant finde, wie diese Entwicklung vom aggressiven Koch und Arbeitgeber zu einem, der sich im Griff hat, ist ja, mit welcher Offenheit du damit umgehst. Also du teilst das ja hier mit uns und der Öffentlichkeit. Viele Menschen sind ja so mit ihren verarbeiteten Schwächen eher intim und sehr zurückhaltend und diskret. Warum hast du das nicht?
Ich glaube, weil ich finde, dass wenn man nicht darüber spricht, also das, was ich gelernt habe, wenn du über Dinge nicht sprichst, gerade die, die schief laufen, dass sie sich nicht ändern können. Und es hieß ja lange in der Küche, ja, da ist so eine raue Sprache und so und der Ton. Und wenn du dann aber Küchenchefs direkt danach gefragt hast, nein, wir doch nicht, nee, es sind nur die anderen, das war früher. Wo ich dann in den Küchen war und wusste, ey, miese Arschlöcher bis zum Umfallen. Warum stehen die nicht einfach für sich ein? Und das ist mir halt schon wichtig. Also wenn ich Kacke baue, bin ich auch der Erste, der es sagt. Also ich stehe auch als Erster in der Küche und sage, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht, die 6 Teller jetzt flott anzurichten. Komm du mal, hast du noch eine Hand frei? Helf mir. Also ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Es gibt Dinge, über die ich nicht so gerne rede. Klar, das habe ich auch. Aber grundsätzlich finde ich es wichtig, auch nach außen hin zu zeigen, du kannst dein Verhalten ändern. Das ist ja auch ein Teil meiner Geschichte. Ich meine, die Journalisten, die Medien haben sich auf diese Gang-Scheiße gestürzt und natürlich auch auf die Geschichte mit meinem Vater. Und ich habe sie erzählt, weil mir auch wichtig war, es kam ja anders. Also ich bin Koch des Jahres geworden und dann wurde das publiziert. Wir hatten die Coverpage in Berlin, großen Boulevardmagazin, und die Owner damals vom Swiss Hotel, die hatten eine riesen Leinwand auf dem Kudamm gestrahlt und haben da mein Foto hingebastelt vom Gourmillot. Und da sind zwei ehemalige Klassenkameraden von mir vorbeigefahren, die dann bei der Bild-Zeitung angerufen haben und gesagt, hier, das ist ein riesen Arschloch. Der hat in der Schule damals, der hat uns gehauen, der hat uns die Schuhe abgezogen, der war in einer kriminellen Gang und so. Und dann kamen die und haben gesagt, so, wir können natürlich die schöne Geschichte erzählen, der jüngste deutsche Koch des Jahres beim Gourmillot. Oder auch noch dahinter ein riesen Arschloch in der Schule, der gemobbt hat, der aggressiv war, gewalttätig war. Genau. Und dann war das gerade so eine Situation, wo ich auch für mich einen Urlaub brauchte. Ich musste einfach mal kurz raus, bin nach Malle geflogen und habe dann gesagt, okay, es gab eine Mitarbeiterin, die ich kannte bei der Bild-Zeitung, und gesagt, mit dir spreche ich. Und dann ist die mir nachgereist und hat ein Interview gemacht und in dem Gespräch tatsächlich, in dem Gespräch kam das bei mir wieder hoch, was mit meinem Vater passiert ist. Weil ich mich selber hinterfragt habe, warum bin ich eigentlich so gewalttätig gewesen? Wo kam das? Ich habe das so verdrängt und so weggepackt. Und dann kam das hoch. Und dann habe ich auch drüber gesprochen und habe dann nachgemerkt, dass das wichtig ist, dass es viele Menschen gibt, die mich ansprechen und sagen, du hast recht. Es reicht tatsächlich schon eine Schelle ins Gesicht eines Kindes, um es zu demütigen, um es zu verändern. Das ist nicht legitim, Kinder zu schlagen, mit der Faust natürlich noch viel weniger. Und ich habe gemerkt, dass das hilft, darüber zu reden. Für mich ist das Thema natürlich schon seit langem durch. Ich habe dann eine Biografie drüber geschrieben und habe dann Haken hintergemacht, aber das lässt mich nicht los. Netflix zum Beispiel hätte mir nie eine Chefstable-Episode gegeben, wenn nicht dieser Lebensverlauf gewesen wäre.
In der Netflix-Folge bepöbelst du ja aber schon noch dein Personal. Ist das, also da ist, glaube ich,
bepöbel das überhaupt nicht.
Ich glaube, da fällt der Satz, bewegt deinen verfickten Arsch oder irgendwie sowas.
Ja, hältst du das für pöbeln?
Ich sag das bei mir meinen Kolleginnen nicht.
Ja, das mag sein.
Aber manchmal rufe ich das Jan über den Flur zu, aber der braucht das.
Das stimmt, ich stehe da drauf, aber zurück zur Frage. Also
kann auch viel Geld kosten. Aber
Das bedeutet, dass der Ton in der Küche ist noch rau, immer noch. Also auch wenn es dann deiner besser geworden ist.
Oder war das nur für die Folge, damit die
überhaupt nicht spannender ist. Aber die waren 5 Tage lang jeden Mittagsservice da. Also das heißt, die haben 15 Stunden gedreht und da haben sie 5 Sequenzen rausgenommen, wo ich übrigens 4-mal mit meinem Chef Soße halt jeden Tag die Soßen abschmecke.
Ja, da ist auch viel Positives
drin. Und der war halt, der ist einfach noch nicht so auf Fernsehen trainiert gewesen und hat sich dem nicht angestellt und hat nicht richtig abgeschmeckt, weil er die ganze Zeit in die Kamera geguckt hat, so halb fasziniert, ich werde aufgenommen. Und ich sage, konzentrier dich jetzt, beweg jetzt deinen verfickten Arsch und konzentrier dich, weil es geht darum, was wir auf den Teller packen, nicht was die da filmen.
Das war eigentlich ganz liebevoll, willst du damit sagen?
Nö, das würde ich auch nicht sagen. Ich wollte ihm schon in den Arsch treten. Also, manchmal ist es halt einfach auch so, dass du nur so durchdringst. Das Energielevel in der Küche im Service oder beim Service ist einfach auch viel, viel höher, als wenn wir jetzt hier zusammensitzen oder im Büro sitzen.
Ja.
In der Küche hast du Stress, da hängen die Bons und dann heißt, auf Tisch 14 müssen 2 Steinbutt, da mach bitte die 3 Kaviar fertig, komm jetzt schnell. Und dann kommt noch jemand rein und sagt, wir haben schon die 4 Aperos rausgebracht, aber jetzt haben wir festgestellt, einer ist Vegetarier und ein Veganer, also musst du schnell machen. Aber die Kaviar müssen trotzdem raus, komm. Und dann steht der Nächste schon da und sagt, Chef, wir müssen die 4 Tauben anrichten, sonst sind die gleich hin. Und danach müssen dann noch die 6 Enten raus. Und jetzt komm, wo ist der Steinbutt? Gib mir den Steinbutt, hast du den Teller schon hoch? Ist der Teller schon poliert? Und das hast du 3,5 Stunden am Stück. Und wenn in dem Moment irgendwas nicht funktioniert, sagst du nicht, ach, jetzt muss ich mal durchatmen. Bitte. Du, Chrissy,
magst du mal?
Kannst du jetzt, genau, magst du mal, sondern komm, beweg deinen Arsch jetzt, aber schnell.
Gut, also wir haben aber gerade gelernt, es ist stressig in der Küche.
Ja, aber das muss man mögen.
Und du hast gesagt, du hast keine Neigung zu Drogen, aber andere Menschen sind ja anders. Was machst du denn, wenn du in deinen Küchen bemerkst, dass Mitarbeiter nur funktionieren, wenn sie sich vielleicht mit Drogen entspannen? Oder hast du mal erlebt, dass ein Mitarbeiter immer regelmäßig zur Wodka-Flasche greifen musste? Oder wie geht man mit dem Thema insgesamt um?
Ja, ich bin natürlich
als Arbeitgeber.
Als Arbeitgeber radikal, sofort Hilfe anbieten, wird Hilfe nicht angenommen und Verhalten ändert sich nicht raus. Wirklich völlig kompromisslos.
Weil es eine Küche vergiftet oder weil der Mitarbeiter nicht mehr funktioniert?
Nein, das sowieso. Ich finde, aber das ist genauso, wie wenn es jemanden gibt, der Intrigen spinnt. Den schmeiße ich auch sofort raus. Oder der Leute gegeneinander aufhetzt. Jemand, der sich selber erhöht und andere. Ich habe mal einen unfassbar talentierten Patissier gehabt. Der Beste, der bis dato bei mir gearbeitet hat. Der hat den Service nicht wertgeschätzt. Und hat den Kellnern dann auch erzählt, sie sind minderwertig und sie können glücklich sein und froh sein, dass sie unser Essen raustragen dürfen. Den habe ich auch verabschiedet und habe ihm viel Spaß für den Rest seiner Karriere gewünscht, die dann übrigens nicht nach oben und steil vorwärts ging. Und das ist halt was, da bin ich knallhart. Und Drogen, Alkohol, da kenne ich nichts. Da habe ich wirklich Zero Tolerance. Rauchen hasse ich auch, weil das den Geschmack verändert. Das können Sie draußen machen, wenn Sie Feierabend haben, aber über den Tag, den Sie arbeiten, wird definitiv nicht geraucht.
Sag mal, was ich mich gefragt habe, du beschreibst ja nur, dass es in der Küche bei dir so rau zugeht, weil man steht unter Druck. Das passiert ja im Privatleben auch. Hattest du da jemals ein Thema, dich unter Kontrolle zu haben? Das ist ja, stell mir das gerade in Beziehungen schwierig vor, wenn einem der Ton da mal so entgleitet.
Nein. Ich kann sehr, sehr gut zwischen privat und, wie gesagt, also wenn ich in die Küche komme, ist das anders. Wenn ich privat bin, bin ich relativ entspannt. Meine Frau sagt, dass man mir sehr schnell ansehen kann, wenn mir was nicht passt. Und ich, ohne dass ich was sage, Das sagt mir auch Marie schon seit über 20 Jahren, dass ich mit meinen Augen eigentlich noch mehr sage als mit meinen Worten. Das kann manchmal noch sein, aber ich bin grundsätzlich eher konfliktscheu. Also wenn mir was nicht passt, dann gehe ich einfach. Das heißt, wenn ich im Laden das Gefühl habe, ich werde nicht behandelt oder es kümmert sich keiner um mich, dann stehe ich auf und gehe. Ich stelle mich da nicht hin und bin so der klassische Empörungsdeutsche, der sagt, also ich bin jetzt hier seit 12.15 Uhr und mein Termin war um 12.20 Uhr und es ist 12.05 Uhr. Das ist mir wurscht. Da, sowas gehe ich aus dem Weg, das brauche ich nicht.
Auch als Gast in der Gastronomie?
Ja.
Wenn du da nicht zufrieden bist?
Und dann stehe ich auf, zahle und gehe und komme nicht wieder.
Mhm. Ist das auch die Art der Reaktion, die du dir wünschst in deinen Gastronomien?
Ich würde nie jemandem erzählen, wie er zu sein hat. Also das heißt, ich setze mich auch gerne mit Gästen auseinander. Es gibt da halt völlig unterschiedliche Typen. Du hast so die alten klassischen Sterne-Ausgeher, die sind so 65 aufwärts jetzt, die erzählen dir immer die gleichen Storys. Ich war bei dem Essen und bei dem. Interessiert mich nicht. Was mich natürlich interessiert ist, wie hat es Ihnen bei uns gefallen oder nicht? Und wenn Gäste was anmerken, höre ich zu. Wenn 8 von 10 beim neuen Gericht sagen, das ist zu scharf, dann kann ich relativ sicher sein, dass es zu scharf ist. Genauso, wenn es zu süß ist. Aber das passiert selten, weil das eigentlich bei uns vorher Marie, André, unser Restaurantmanager, Christian, mein Küchendirektor und ich probiert haben und dann wissen, ob das klappt oder nicht. Aber ich würde einem Gast nie irgendwas vorschreiben.
Glaubst du, dass die Veränderung deines Charakters, also diese Reifung vom aggressiven zum nicht so aggressiven, vom weniger großzügigen zum großzügigen Menschen, dass die durch deinen Erfolg schneller gekommen ist? Oder andersrum gefragt, wer wärst du denn heute, wenn du nicht erfolgreich geworden wärst?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass ich von meiner, natürlich habe ich mich mit sowas auch schon auseinandergesetzt, auch wenn ich nicht Koch geworden wäre. Ich meine, ich war kriminell durchaus auch relativ talentiert. Ich hätte auch da meinen Weg gemacht. Ich bin nicht damit gesegnet, dass ich eine großartige Bildung habe, aber ich bin smart und clever und unfassbar ehrgeizig und ich leiste halt sehr, sehr viel. Das ist natürlich auch was ich den jungen Menschen immer mit auf den Weg gebe, wenn die sagen, oh, wir würden gern so wie Sie so ein Leben führen, dann erzähle ich Ihnen erstmal, wie dieses Leben funktioniert, wie viele Stunden der Tag hat, wie viele Tage in der Woche ich arbeite, wie lange ich das schon mache, nämlich seitdem ich im Endeffekt mit der Ausbildung mit 17 begonnen habe. Ich habe schon in meiner Ausbildung 14 Stunden gearbeitet, 6 und teilweise auch 7 Tage in der Woche, weil ich noch nebenbei Geld verdienen musste, um mein Leben zu finanzieren. Und ich habe bis heute im Endeffekt einen freien Tag, das ist der Sonntag, wo ich versuche, wirklich frei zu machen. Und ansonsten startet mein Tag, wenn ich morgens aufwache, so um 7 und geht bis nachts um 1. Und das muss man halt auch mögen. Und ich habe wenig Freunde, ich habe ein sehr geringes Sozialleben. Ich kriege vieles nicht mit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ich schätze, das war, also es ist lange, lange, lange her.
Kannst du dich an den Film erinnern?
Ich glaube, Black Hawk Down war das letzte, was ich im Kino gesehen habe.
Wann war das? Gibt's auch auf die Fresse.
Der war gut. Hart, aber gut. Und ich gehe zum Beispiel nie auf Red Carpet Events, obwohl ich da überall eingeladen bin, weil ich das für Zeitverschwendung halte. Da kriegt man mich gar nicht mit. Es gibt viele Sachen.
Womit kriegt man dich denn? Was berührt dich? Wenn wir jetzt gerade über den letzten Film, den du geguckt hast, das war ein Gewaltfilm, kannst du dir auch emotionale Filme angucken?
Der hat sich einen Gewaltfilm angeguckt.
Das klingt jetzt weinst hier so ein bisschen aus der Waldorfschule. Ich war gerade in Bayreuth. Das erste Mal habe ich mir Parsifal angeguckt.
Berührt dich das?
Ja. Nein, also berühren sind andere Dinge. Okay. Also was mich berührt, was ich sehr gerne mag, sind Magazine. Ich bin ein großer Fan der Salon. Die habe ich gerade im Zug.
Das haben wir gesehen, dass Tim hat in seiner Reisetasche tatsächlich unsere Magazine gehabt.
Ja, vielleicht müssen wir dann auch einmal sagen, dass das Magazin Salon hier auch entsteht und bei uns erscheint. Insofern ist es ein wirklich schönes Lob. Herzlichen
Dank. Nein, aber das ist zum Beispiel was ich unfassbar gerne habe. Es gibt noch ein paar andere, also ich lese so ein Dutzend Magazine, wo ich Stammleser bin. Was mich sehr begeistert, ist Gestaltung, teilweise auch Kunst. Fashion habe ich schon gerne. Ohne Kaschmir zum Beispiel könnte ich mir ein Leben nicht vorstellen. Das ist was mich berührt, was ich sehr, sehr gerne habe.
Kaschmir?
Ja. Ich finde.
Das ist ein schöner Satz, ich kann mir ein Leben ohne Kaschmir vorstellen.
Ja, nein, nein,
und also andere Luxusprobleme.
Also es ist, wenn ich mich zum Beispiel reduzieren könnte auf einen Kleidungsstil, ich könnte eigentlich mein ganzes Leben tragen, einen blauen Kaschmirpulli mit einem weißen T-Shirt, mit ein paar blauen Chinos, ein paar Loafern oder weißen Sneakern und ich bin glücklich. Also das ist was mich einfach, wenn ich das anziehe, geht es mir sehr, sehr gut.
Ich bräuchte nur ein Bikini und einen Strand, glaube ich.
Hast du die Unterbüchse absichtlich weggelassen?
Nee, stimmt, die habe ich auch noch an. Aber da bin ich so klassisch veranlagt. Ja. Da habe ich nur eine davon.
Mit oder ohne Eingriff?
60 Stück mit.
Na gut. Dann haben wir das auch geklärt. Eine der wenigen Fragen.
Jetzt habe ich Bilder im Kopf.
Zu Tim Brauer, die war ein bisschen.
Nein, ich versuche da tatsächlich auch auf Effizienz zu sein. Also ich das ist wie meine blaue Kochuniform, die ich halt anziehe. Ich bin eher so der uniforme Typ.
Jetzt sind wir schon wieder bei effizient. Aber was berührt dich? Kannst du dir ein Leben ohne Shirley vorstellen?
Nein, aber damit muss ich mich auseinandersetzen, weil sie als Hund, die meine Jack Russell Dame, also meine und Maries, wird jetzt halt 10. Und das ist halt vergänglich, ganz klar. Ich möchte mir ein Leben ohne Katharina, meine Frau, nicht vorstellen. Was mich sehr berührt, ist Wein, meine Freunde. Es gibt Orte, die mich unglaublich berühren. Die Malediven, Phuket, Sizilien, Berlin, Graz. Das sind die Orte, Hongkong, an denen ich zu Hause bin. Lustigerweise fast immer Inseln. Das gibt es schon. Es gibt auch Momente, in denen ich einfach realisiere, was ich so geschaffen habe. Die blitzen kurz auf, in denen ich mich dann wirklich auch hinsetzen muss und denken muss, hui, das ist gar nicht so schlecht.
Aber auf die Frage, was dich berührt, die halbe Welt aufzuzählen, können wir es nochmal versuchen? Was berührt dich denn so richtig tief in deinem Herzen? Also Phuket ist da irgendwie eine komische Antwort.
Wann
weinst du vor Rührung? Oder weinst du grundsätzlich nicht verrückt? Wann geht dir das Herz auf? Wann stellen sich dir die Haare an den Armen auf, weil du etwas fühlst, was du sonst nicht fühlst?
Na, das sind tatsächlich Momente, in denen ich reflektiere, in denen mir vielleicht 2 oder 3 Mal im Jahr bewusst wird, was ich so geleistet habe und wie großartig das ist. Oder andere Menschen, die mit mir arbeiten oder für mich arbeiten, Großartiges leisten und ich stolz bin, dass sie das geschafft haben. Das sind einfach Momente, die hochblitzen. Die kann ich aber nicht produzieren oder triggern, dass sie kommen, sondern das ist dann einfach so. Aber diese Orte sind für mich sehr, sehr wichtig, Jan. Sehr wichtig. Das sind Orte, mit denen ich etwas verbinde und das ist für mich elementar. Das heißt, ich habe eher... wenn ich weiß, ich fliege nach Phuket, dann weiß ich, dass ich Ruhe habe, geiles thailändisches Essen. Sizilien, sensationelles italienisches Essen, Ruhe. Graz, Ruhe. Den besten Hotdog der Welt am Hauptplatz, ein geiles Schnitzel. Das verbinde
aber
ich.
Aber die Berührung.
Paris zum Beispiel ist was, wo ich direkt denke, scheiße, will ich nicht. Ja, das ist unruhig, das ist laut, nervös, das ist aggressiv, will ich nicht.
Du hast jetzt auch oft Gerichte erwähnt, hast du Gulasch mitgebracht, weil es dich berührt?
Ja, tatsächlich, weil natürlich in der Konzeption der Villa Kellermann geht es um Gerichte, die unsere Großmütter und Großväter, müssen wir ja heute genderneutral sagen, gekocht haben. Und
müssen wir das eigentlich?
Ja.
Oder können wir uns das aussuchen?
Nee, also eigentlich ist in dem Fall, finde ich es wichtig, damit wir klar machen, ich zum Beispiel lebe völlig genderfrei. Mir ist scheißegal, ob jemand Männchen oder Weibchen, schwul, hetero, transgender, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Für mich ist nur der Mensch wichtig. Und entweder ich mag ihn oder ich mag ihn nicht. Ich mag nicht eine Frau, weil sie eine Frau ist und einen Mann, weil er ein Mann ist, sondern weil ich die Person mag. Und mit der ich gerne zusammenarbeiten möchte. Aber wir wollten vom Gulasch reden. Genau. Und Gulasch ist halt auch so ein Ding, was ich kenne, wird gekocht aus zaddrigem Fleisch, mit viel Zwiebeln, mit Paprika, Herr im Himmel, hoffe, dass es so ist, dass du es gerne isst und dass es lecker ist. Dazu halt auch noch, wie gesagt, Paprika hatte ich schon. Kreuzkümmel war für mich immer irgendwie was. Jedes Mal, wenn ich Gulasch gegessen habe, seitdem ich koche, denke ich an Kreuzkümmel dazu. Und wir haben uns überlegt, wie würden wir ein Gulasch kochen, wenn wir es können, ohne der Tradition zu sehr verhaftet zu sein. Und wir haben das Fleisch und die Soße separat gekocht, so wie wir es auch bei den Klopsen machen, in unserer deutschen Küche. Und wir schmoren die Backen von japanischem Wagyu, Beef, separat und kochen Gulasch, also aus dem Gulasch vielleicht die Gulaschsoße. Da ist auch ein bisschen Asiatisches mit drin, obwohl es dann deutsch ist. Da ist koreanische Gochujang-Paste mit dabei für die Paprika-Aromatik. Wir haben Kümmel mit dabei, Kreuzkümmel dabei. Die Paprika ist in Himbeeressig eingelegt und Habanero-Chilis. Es gibt eine Creme Fraiche dazu, die mit Kreuzkümmel und Honig abgeschmeckt ist. Noch ein bisschen frischen Koriander. Und anstatt so einen fetten Kloß hinzubasteln, ein Süßkartoffelpüree. Und das ist das, was wir dann als Gulasch dort servieren. Und das ist einfach zum Teller abschlecken lecker.
Hast du denn eine spezielle Erinnerung an Gulasch? Oder?
Ja, wie gesagt, zattriges Fleisch.
Okay.
Irgendwie ausgekocht, aber nie richtig geil. Aber irgendwie ist eine Gulaschsuppe immer
geil. Aber steht das in Verbindung mit einer Person oder mit zu Hause oder mit einem Umfeld oder vielleicht mit deinen Großeltern?
Oder ja, klar. Nee. Das hat auch tatsächlich Oma gekocht. Und es war nicht eins ihrer besten Gerichte. Und,
aber du hast es gemocht, du hast grundsätzlich eine...
Naja, ich habe es gemocht, aber ich habe mir immer gedacht, doch lieber den falschen Hasen. Und ich, genauso wie meine Oma zum Beispiel rote Beete gemacht hat, aber die waren bei ihr immer echt hart. Also es hat sehr torfig geschmeckt. Und dann habe ich mich an diese Sachen von ihr gemacht, die sie nicht so liebevoll und vielleicht so gemacht hat, wie man es machen kann, und habe es optimiert. Und wir marinieren rote Beete halt immer mit Himbeeressig, Johannisbeergelee und Jalapenos. Und dadurch entsteht so ein wunderbares süße Säure-Schärfe-Spiel.
Und warum gibt es in der Villa Keilermann keinen Hackbraten? Dann würde ich ja noch lieber kommen.
Da sind wir noch dabei.
Mit Ei oder ohne in der Mitte?
Das werden wir mit Sicherheit mit Ei machen, aber ich glaube nicht, dass das Ei in der Mitte ist, weil ich finde, dass das dann immer so durchgegart ist und der Schmelz fehlt. Wir haben gerade schon dran gebastelt und haben das Ei pochiert, auf den Hackbraten draufgelegt und dann napiert mit so einer richtig schönen Pilzrahmensoße, die aber eher in die Richtung Bechamel geht, also so ein bisschen fester ist.
Meine Mutter hat auch einen wahnsinnig guten Hackbraten gemacht und ich war immer enttäuscht, wenn ich eine Scheibe bekam, die nur weißes Ei hatte und kein Eigelb. Und habe mich immer überlegt, wo setze ich mich heute hin, damit es mit dem Anschneiden ungefähr so hinhauen müsste, dass auch Eigelb dabei ist. Aber es ist schon erstaunlich, wie viel Gerichte und Essen auch mit Kindheit, mit Heimat, mit einem Zuhausegefühl zu tun haben.
Ich zum Beispiel muss an Königsberger Klopse auch denken, obwohl ich ja als Kind schon Vegetarierin war, aber meine Mutter hat da keine Rücksicht drauf genommen. Und ich die Soße, die ich mit Kartoffeln gegessen habe, das erinnert mich tatsächlich noch bis heute an zu Hause. Ich habe halt immer drumherum gegessen. So ein Kind war ich.
Ich finde das gar nicht schlecht, weil du hast dir damit natürlich auch deine Haltung bewahrt. Und das ist was ich zum Beispiel an Menschen sehr schätze, wenn sie Haltung haben.
Und das mit 3 Jahren.
Ja.
Ja, das finde ich schwer beeindruckend.
Also ich glaube, ich habe einen großen Bruder und ich habe schon immer sehr viel Tierliebe gehabt. Und mein Bruder hat gesagt, übrigens, die Kuh, die isst du gerade. Und das hat bei mir so einen Widerstand ausgelöst, dass er mich nicht ärgern sollte, dass das, glaube ich, bis heute einfach noch drin ist. Plus diese Tierliebe, warum soll ich etwas essen, was ich weiß es nicht. Es gäbe mehr Philosophie dazu, habe ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es einfach von Anfang an nicht getan habe und meine Eltern können auch nicht genau den Zeitpunkt benennen.
However, du bist glücklich damit.
Ich bin glücklich damit.
Vielleicht fragen wir Hege nochmal, genau. Wie ist denn das in Norwegen mit den Elchen? Habt ihr denn auch eine Beziehung zum Elch? Oder kannst du dich an eine Kindheitserinnerung erinnern?
Ja, ich bin ja nicht in Norwegen groß geworden. Meine Eltern haben ja im Ausland gewohnt, bis ich 13 war. Das heißt, es waren ja immer nur die Ferien in Norwegen. Aber ich weiß zum Beispiel, wir hatten einmal, das war der erste richtig kalte Winter, da hatten wir einen Elch im Garten in Oslo. Da konnte ich bin tatsächlich zu spät zur Schule gekommen, weil eine Elchkuh vor der Tür stand mit einem großen Kalb. Und ich habe mich nicht getraut, rauszugehen. Und musste ich in der Schule anrufen und sagen, ich komme nicht.
Du musst, aber niemand hat den Elch für dich verjagt zu Hause?
Nö, ich habe die Polizei dann gerufen.
Warst du alleine zu Hause?
Ja, genau, ich war 14.
Ach so.
Die Elchpolizei. Nee, die kam dann und dann mit... Also nicht erschossen, sondern betäubt und dann zurück in den Wald geschleppt.
Also du hast den dann nicht ins Gulasch geworfen?
Nein.
Das ist und dein Gulasch heute, ist das eine späte Rache?
Ich habe so einen Ärger von meinem Lehrer gekriegt. Nein, ich esse ja sehr gerne Fleisch. Wobei, man versucht es ja weniger zu machen. Und bei Elch weiß ich halt, der war glücklich im Wald. Da habe ich kein Problem, den zu essen.
Wo kommt dieser Elch jetzt her? Hast du den gejagt?
Nein, ich habe ihn nicht gejagt. Den hat, ich weiß auch nicht, wer ihn gejagt hat. Ich glaube, es ist ein kanadischer Elch. Es ist kein Norweger.
Werden Elche auch gezüchtet? Gibt es auch Zucht?
Es gibt ja diese großen Elchparks, also in Schweden zum Beispiel, wo du dann im Wald, und ich denke, wenn da zu viel Elch ist, dann muss ja auch mal echt...
Landet ja auch mal auf dem Teller.
Dann landet er auch mal auf dem Teller, genau.
Und den dazu braten muss man irgendwas anders machen als mit dem Gulasch halb-halb? Oder
nein. Nein. Also Elch ist wirklich dem Rindfleisch sehr, sehr nahe. Also das ist ein bisschen wilder. Je älter der Elch, umso wilder schmeckt er. Die werden ja im Herbst gejagt. Das heißt, du hast wirklich diese ganzen floralen Aromen drin. Die essen ja Blaubeeren, die essen Preiselbeeren. Also die haben ja diese ganzen schönen Waldgewürze in sich.
Die würzen sich selbst.
Die, genau, also die würzen sich selbst. Genau. Ja, das stimmt. Ja, also da muss man nicht, wenn man Rind kochen kann, kann man auch Elch kochen.
Hast ich du schon mal Elche gejagt?
Nein, ich habe auch noch nie Elch gegessen. Also von daher.
Wirklich? Das hätte ich mich nie getraut, dich zu fragen, weil ich irgendwie denke, du hast bestimmt schon alles gegessen, alles probiert.
Für mich ist alles, was nördlich von Berlin ist, keine Zone, in die ich freiwillig reise.
Wir sind gerade in Hamburg.
Ist das schlimm hier für dich?
Ja, das meine ich jetzt nicht. Also ich meine so, alles, was nördlich ist, ist dann für mich über Sylt. Also Dänemark ist zum Beispiel kein Place to be, muss ich nicht hin. Ich bin natürlich ein paar Mal in Kopenhagen gewesen, um gut essen zu gehen und so, aber ehrlicherweise ist nördlicher von uns, das brauche ich absolut nicht. Ich bin eher so auf warm, auf warmes Wasser habe ich gerne, kalt ist, nee, mag ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht.
Hast du denn schon mal gejagt?
Nicht legal.
Menschen. Weil
Nein. Natürlich habe ich schon gejagt, aber nicht so, dass ich das hätte dürfen. Ich weiß nicht, ob das verjährt ist, deswegen schieben wir das mal beiseite.
Okay, erzähl
uns lieber. Gut, aber natürlich, also du hast ja wirklich die ungewöhnlichsten Produkte schon auf deinen Karten und auf deinen Tellern gehabt und ich war offensichtlich noch nicht dabei. Dann ist das ja heute eine kleine Premiere, was ich toll finde. Ja, ich bin gespannt.
Na, ich habe mich vorhin gewundert, wo ich probiert habe. Ich bin natürlich direkt mal an den Topf gegangen. Und dachte, irgendwie anders. Also war sofort klar, das ist jetzt nicht, ist kein Rindergulasch. Ich konnte es nicht zuordnen. Ich habe kurz überlegt, das hat mich so ein bisschen an Reh erinnert, aber dazu war es einfach zu saftig und hatte einen anderen Geschmack. Vielleicht was für Kitchen Impossible.
Ja.
Ach, ja. Hast du schon das nächste Ziel, wo du Tim hinschicken wirst? Steht da schon fest?
Ja.
Okay, du natürlich nicht
oh, mit dem bösen wohin, Grinsen.
Hey, aber er schlägt immer mindestens genauso zurück.
Ja, also, ja.
Wir haben natürlich auch einen Redaktionsleiter, der darauf achtet, beziehungsweise einen Executive
Producer, dass ihr euch schlagt.
Dass das gleichwertig ist. Also es wird immer aufgewogen.
Du wolltest mit Hegel, glaube ich, noch gemeinsam Gulasch kochen, richtig?
Ja, vor allen Dingen wollte ich was essen.
Ja.
Und,
ja. Gulasch gibt es.
Gulasch ist immer super und macht richtig viel Spaß und satt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz meinen
Hege, hast du ausmachen. Vielleicht Lust, so in das so. Finish zu starten?
Soll ich meinen Gulasch anrichten sozusagen?
Ja, das fände ich eine gute Idee.
Ja.
Was isst du eigentlich, Christina, jetzt?
Ja, ich gucke in die Röhre. Ich war vorhin in der Kantine.
Süßkartoffelpüree mit süß-sauer eingelegten Paprika. Also die Aromenwelten.
Hast du mitgebracht?
Ja, ja, klar. Oh, das ist sogar vegan.
Du denkst an mich.
Das, was du halt nicht essen kannst, ist das Fleisch, also die Backen an sich. Die Soße ist natürlich aus dem Fleisch gekocht und da musst du dir überlegen, ob du das dippst oder...
Das schaffe ich. Das schaffe ich durchaus. Gut. Das kenne ich ja.
Dankeschön.
Ich weiß ja, dass du kochen und antworten gleichzeitig kannst, deshalb frage ich einfach weiter. Ich fand vorhin interessant, als du sagtest, dass dich die...
Teflonpfanne.
Dass es so ein paar Gegenden in der Welt gibt, die dich berühren und in denen du dich verwandelst. Was passiert denn mit dem Tim Raue, wenn er in Sizilien plötzlich am Strand sitzt, an seiner liebsten Fischbude?
Oh, ich kann dir das sagen. Ich bin Tims neuer Instagram-Fan. Ich habe deinen kompletten Urlaub mit verfolgt und du sahst tatsächlich immer sehr, sehr entspannt und vor allen Dingen sehr sympathisch aus auf deinen Fotos. Du bist aber neuer Instagrammer, oder?
Ja.
Woran hast du das erkannt?
Weil er gesagt hat, ich habe natürlich auch alles über Tim gelesen und gehört und ich glaube noch vor einem Jahr hast du gesagt, also das ist gar nicht deine Welt, das kannst du nicht nachvollziehen und jetzt bist du da zu meiner großen Freude sehr aktiv.
Also ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ich tue mich unfassbar schwer damit. Ich brauche auch Tage, um mit mir auszumachen, was denn jetzt tatsächlich teilungswürdig ist und was nicht.
Du in Badehose fandst dich auf jeden Fall als teilungswürdig.
Wie viele Tage hast du denn für die Entscheidung gebraucht?
Ich glaube zwei.
Und wirklich? Hast du zwei Tage dein Badehosenfoto angeschaut und dann überlegt?
Nee, so reflektieren bin ich nicht. Ich handle tatsächlich so sehr aus dem Bauch heraus. Kann das hier was? dass ich mir das jetzt nicht so bewusst gemacht habe, ehrlicherweise, sondern ich habe ja glücklicherweise eine Insta-affine Frau. Mhm. Die
ist sie deine Insta-Wife? Es gibt ja so den Insta-Husband, der immer die ganze Zeit einem hinterherlaufen muss und Fotos machen muss.
Das muss ich eigentlich machen.
Ah, und, okay.
So als Revanche, das war jetzt heiß.
Was Sie nicht sehen, ist, dass Tim Rauer gerade gekleckert hat. Das passiert sogar
im Profi. Da ist Tim Rauer relativ gut drin.
Haben wir denn hier irgendwie ein Tuch? Oder?
Ich muss mal gucken, ob das Ding funktioniert.
Vielleicht beschreibst du auch einfach ein bisschen, was du da tust.
Genau, was ich jetzt mache ist...
So richtig glückliche Arbeitsverhältnisse hast du hier nicht gerade. Du schwenkst dich zwischen Herd und Tisch, den wir hingestellt haben, aber... nachdem ich die Kitchen Impossible-Folgen ja alle gesehen habe mit dir, weiß ich, du kannst noch unter ganz anderen Umständen hervorragend kochen. Deshalb tust du mir gar nicht leid.
Genau, und kochen muss ich gar nicht, weil ich bin halt jemand, der auch oft Veranstaltungen irgendwo auf der Welt macht. Und die kann definitiv nicht.
Die Herdplatte geht nicht.
Genau, die Herdplatte geht nicht, aber deshalb so wild.
Ja, das ist auch, das haben wir alles eingebaut. Das ist ja auch Kitchen Impossible. Essen und Trinken, Versuchsküche Impossible.
Und deswegen bin ich ziemlich routiniert, dann durch die Gegend zu reisen mit Essen. Im Normalfall mit Kühlboxen, mit Thermoboxen, wo wir dann das komplett Vorbereitete im Restaurant Tim Rauer in der Rudi-Dutschke-Straße vorgekochte, fertige Essen mitnehmen. Also das heißt, die Wagyu-Backen, die ich dabei habe, die sind natürlich bestens dort geschmort. Wir haben die Soße, die dauert auch 2 Tage, bis sie fertig ist, schön gekocht. Das Süßkartoffelpüree habe ich schon fertig in der Spritzflasche, damit ich schneller dressieren kann. Ich habe alles fein aufgeräumt und gut strukturiert hier hingestellt. Ein bisschen Pimente des Blätt, Kreuzkümmel. Da ist die Paprika. Hier ist der
mexikanische... Können wir mal ein Foto machen, damit wir das vielleicht... Mit dem Handy, dann können wir das im Nachhinein unseren. Ja, was ist
das Kraut? Das ist Koriander, das ist mexikanischer Nadelkoriander.
Ach, wie unterscheidet der sich? Der ist viel feinblättriger.
Ja, und der schmeckt einfach viel feiner.
Darf ich mir da ein bisschen Öl für mich? Eine kleine rausfischen, habe ich schon getan.
Nee, billiges, einfaches. Oder Butterschmalz ist gut. Ist das Butterschmalz? Dankeschön.
Sag mal, und wo kriegst du deine Wagyu-Bäckchen her?
Die bekommen wir von der Metro. Da haben wir halt auch versucht zu gucken, wie kannst du halt ein Produkt, was echt Spaß macht, wie Wagyu, natürlich auch so an den Kunden, also an den Gastronomen kriegen, dass das verarbeiten kann. Und bei den Kurzbratstücken sind wir da mindestens bei 50, 60 Euro im Kilo. Mhm. Und bei den Backen haben wir das Glück, dass wir halt nur die Hälfte ausgeben müssen und du schmeckst halt trotzdem auch den Unterschied. Du siehst es jetzt eigentlich schon mit dem Glanz. Mhm, wenn du mit dem Finger rüber gehst, probieren. Kannst du das Ding mal auf richtig
voll. Und wo kommen die Wagyu-Rinder her? Also ich will jetzt die Brücke schlagen zum Thema Nachhaltigkeit. Fragen dich deine Gäste, wo sowas herkommt? Ist das wichtiger geworden? Musst du da antwortbarer drauf?
Es gibt die Fragen, wir thematisieren das relativ wenig. Weil es daran liegt, meine Küche ist keine Produktküche, das muss ich ehrlicherweise zugeben, sondern das ist vor allen Dingen eine Aromenküche. Mir ist wichtig, wie die Geschmäcker zusammenkommen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns unheimlich viel Gedanken darüber machen, dass wir tatsächlich die Sachen nicht nur aus Übersee rüberkarren. Aber ich habe bis jetzt noch keine Rinderbacke hier in Deutschland oder in Europa kaufen können, die annähernd diese Qualität hat wie die japanische Ware. Dafür ist es so, dass wir im Hauptrestaurant Tim Rauer, wo wir asiatisch kochen, also thailändische Aromatik mit japanischer und chinesischer verbinden, mittlerweile 80% der Lebensmittel tatsächlich lokal kriegen. Also lokal heißt Deutschland. Und wir werden immer besser und das macht mir halt auch viel Spaß. Das heißt, wir haben jetzt mit Mimi Fermens, mit dem Markus, einen sensationellen Kerl, der Miso-Paste, Koji-Paste und Sojasauce auf allerhöchstem Niveau in Berlin macht. Ich habe durch Alexander Hermann jemanden kennengelernt im Fränkischen. Das Tropenhaus heißt das. Die nehmen der Restwärme eines Kraftwerks und im warmen Wasser betreiben die ein Tropenhaus und haben Kaffeelimetten, Papayas, also Zeug, was wir bis jetzt aus Thailand eingeflogen haben, was wir jetzt von denen kriegen können. Und das ist natürlich super geil. Es gibt im Umland von Berlin jetzt jemanden, der angefangen hat, auch weil wir so viele Asiaten in Berlin haben. Wir haben ja im Westen Chinesen und Thailänder und im Osten Vietnamesen, dass die Pak Choi anbauen, also den asiatischen Kohl. Und genauso wie Gailan, also deren Brokkoli, Koriander. Und das macht halt einfach schon viel Spaß, damit zu arbeiten. Aber, und das muss ich auch ganz klar und ehrlich sagen, wenn das Produkt nicht meinen Maßstäben entspricht, dann kaufe ich es auch gerne, wenn es mit dem Flugzeug eingeflogen ist. Denn da ist mir dann die Qualität doch wichtiger als das Karma. Denn unser Restaurant mit immerhin 37 Festangestellten finanziert sich halt nicht dadurch, dass wir irgendwie an das Gute im Menschen glauben, sondern dass Menschen aus der ganzen Welt zu uns kommen zum Essen. Die müssen alle bezahlt werden. So ein Restaurant macht nicht so mega, mega viel Gewinn. Ergo heißt das, wir investieren viel ins Produkt, viel in die Mitarbeiter und zahlen uns wenig aus. Und Qualität, das ist halt auch was Lustiges, das interessiert kaum jemanden, wo die herkommt. Also Qualität brauchst du einfach. Und wenn eine Taube nicht toll ist, dann aus Deutschland, dann hilft es halt nichts. Dann kaufe ich sie in Frankreich.
Bei deinem asiatischen Restaurant, ich glaube, ist auch die Kritik auch nicht so groß. Aber in dem Moment, wo du sagst, du machst mit der Villa Kellermann deutsche Küche und dann gibt es ein japanisches Wagyu-Bäckchen.
Ja, wir haben ehrlicherweise versucht, das mit Deutschen zu machen. Und das war auch der Wunsch und der Gedanke. Und dann haben wir es blind verkostet. Und dann festgestellt, das ist für uns das geilste Gulasch, was wir je gefuttert haben. Aber das hilft uns halt nichts, wenn wir das nicht nehmen. Und wir haben jetzt den hehren Gedanken, dass wir das hinkriegen, dass wir irgendwann aus Deutschland, also wir arbeiten natürlich auch mit gerade mit Zulieferern zusammen, die das so hinkriegen, dass es so gut ist, dass wir es nehmen können. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir es mit dem super guten Japanischen machen.
Du hast hier sogar einen Porzellanteller mitgebracht. Wird es das Service sein, was ihr in der Villa Kellermann haben werdet?
Genau, wir haben...
Ist das exklusiv für euch gemacht?
Nee, das ist ganz exklusiv auf dem Flohmarkt zusammengekauft.
Ach, toll.
Mit Goldrand einmal.
Ja,
für
wir
die
haben
es nicht sehen.
Also ich glaube, wir haben kaum einen Teller, den es zwei- oder dreimal gibt, sondern Patricia, die Restaurantmanagerin, hat wirklich wochenlang online eingekauft von Silber, Konvolut heißt das immer. Da kaufst du dann irgendwie so eine Tonne, die Hälfte davon ist nicht so gut.
Angeschlagen, Goldrand
ja,
ab und so, ja, ja.
Silberbesteck bis hin halt auch zu den Tellern. Und ich finde halt einfach, dass der Teller unglaublich wichtig ist, weil du mit dem Teller eine Botschaft senden kannst, ob das hinhaut oder nicht hinhaut.
Was ist die Botschaft dieses Tellers?
Der Teller erinnert dich sofort an Omi.
Ja, ja, das stimmt.
Hätte ich auch gesagt. Also genau das Wort.
Aber alles mit Goldrand erinnert doch irgendwie an Omi. Haben alle eure Teller Goldrand oder sind es auch moderne dazwischen, die trotzdem irgendwie
modern? Nein.
Nee.
Also das ist alles.
Das ist alles schon der Style.
Alt. Und hättest du die Creme Fraiche bitte für mich? Und das soll auch so sein, weil das erleichtert uns auch so ein bisschen das Anrichten. Also das heißt, du hast natürlich in der heutigen Küche Instagrammable, ne? Hier so deine junge Generation.
Meine junge. Ich bin 32, einmal, das ist so mitteljung.
Wenn das nicht jung ist, dann weiß ich auch nicht. Ne?
20 wäre jung.
Echt?
Ja, ich glaube schon. Ich bin auch schon bei einigen, nicht mehr ganz im Thema.
Und da ist es halt so, dass das Aussehen so unglaublich wichtig ist. Das ist natürlich der größte Bullshit überhaupt, weil du hast keinen Gast, also keinen, den ich kenne, der wiederkommt, weil das Essen lecker angerichtet war, sondern weil es schmeckt.
Ja.
Du kommst, weil es schmeckt und das wird so viel auf Aussehen
aber
reduziert.
Sie kommen, weil es gut aussieht.
Nein.
In den sozialen Medien.
Da muss ich dir, also vielleicht in einer Burgerbude oder vielleicht noch in so einer peruanischen Hipsterbude, wo es ein Ceviche gibt.
Ja.
Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir keinen Instagram-Kanal hätten, es wäre völlig belanglos und egal. Wir haben niemanden, der zu uns kommt, weil er uns auf Instagram gesehen hat. Die Leute haben überhaupt gar keine Kohle, die da drum umeiern, der Großteil.
Meinst du?
Na, es gibt natürlich auch welche, die das machen, aber ich glaube nicht daran, dass das tatsächlich der ausschlaggebende Grund ist, sondern ich bin der Meinung, dass für uns der Hauptkanal, um Gäste zu bekommen, liegt tatsächlich...
Printmagazine sind.
Ja,
und definitiv. Tolle Marken wie Essen und Trinken.
Ja. Na, das begeistert ja, aber ihr schreibt ja nicht mehr über Restaurants. Ihr hattet früher eine sensationelle Kolumne hinten. Damit habe ich im Endeffekt angefangen, um die Welt zu reisen. Da ist Bernd Mattis als Autor durch die Welt gereist und hat von seinen Erlebnissen erzählt. Und das war großartig, was ich da alles mitgekriegt und erfahren habe. Das fand ich sensationell. Heute muss man dann andere Wege gehen. Aber ich finde halt immer noch, oder ich möchte wahrscheinlich auch finden, dass es so ist, dass die Gäste kommen, weil sie uns in der 50-Best-Liste, Michelin, Gumio, der Feinschmecker oder halt über Chef's Table gesehen haben. Aber nicht, weil jemand auf Instagram Fotos von mir gesehen hat in der Badehose.
Ich bin deswegen hier.
Es gibt ja auch Restaurants, die verbieten, dass die Gäste das Essen fotografieren.
Ja, und das ist aber auch nervig. Verbietest du das bei dir?
Nein. So, wie gesagt, nochmal. Also ich halte von Verboten ganz, ganz wenig bis... Oh, habe ich vergessen? Bis gar nichts. Nein, ja, ich weißt du, was soll das? Ich habe mal in so einer Bude gesessen, das war wirklich geil. 3 Sterne, Brooklyn Fair in New York. Und dann sagt dir der Typ halt irgendwie, nee, du darfst hier keine Fotos machen. Die Asiaten zücken gnadenlos neben mir die Handys. Also saßen wirklich so Koreaner und Japaner, mit denen ich mich dann später unterhalten habe. Und ich sage, hey, hier ist es verboten. Das hat mich nur ausgelacht. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das auch. Nimmst du den? Haben wir den fotografiert?
Ja, haben wir schon, glaube ich. Aber wir können ja noch mal
gut, dann kriegst
so
du
ganz
den.
Nah dran gehen.
Danke. Ich habe Besteck hier.
So, das weiß man gar nicht, in welcher Reihenfolge man die Gulasch-Arten probieren sollte. Erst das Elch, erst den Elch.
Löffel. Also ich weiß für mich gar nichts. Ich habe Löffel, Gabel, bitte. Das ist deiner?
Boah, das sieht wahnsinnig gut aus. Oh. Ja, das stimmt. Das ist
also Gulasch muss
der feinste Zuhause-Teller, den ich je gesehen habe.
Hier schon verteilen.
Es ist nett, dass du mir auch einen Elchgulaschteller gemacht hast, oder wer kriegt den?
Ach so, oh.
Wir haben da noch ein paar.
Ja, wir haben hier noch so Produzenten, Fotografen rumstehen, für die es nicht sehen. Wer möchte von euch probieren?
Ja?
Möchtest du Elchgulasch probieren?
Ja. Aber dann hat Jan jetzt nichts.
Ach so,
das
oh.
Macht nichts.
Ja, da ist er. Na, sag doch, da sind 4 Teller.
So,
also.
Bon Appetit.
Guten Appetit. Jetzt hören Sie uns schmatzen und kauen.
Ja, vor allen Dingen den Elch erstmal natürlich analysieren.
Stimmt. Ja.
Jetzt hören wir den Profi
zu, wie ein Elch analysiert. Das erste Mal Elch. Das erste Mal.
Wenn man das Fleisch, ein Fleischstück klein macht, anhand der Fasern, finde ich es ganz schwierig. Wäre ich nicht drauf gekommen. Hätte ich jetzt auch erstmal tatsächlich gedacht, dass es Rind ist. Aber ich finde, für Rind ist es zu leicht. Es ist am Gaumen relativ zart, mild. Es hat nicht dieses tiefe, rote, alles Einnehmende, sondern ist klar, es ist wirklich wild. Also es ist kein Rind, sondern es ist wildes Fleisch. Der Majoran ist sehr schön präsent.
Also so gut kann ich das natürlich nicht wie du. Ich darf ja gerade dein Wagyu probieren, aber es ist unglaublich zart. Es schmilzt fast im Mund. Es hat überhaupt sehr viel Schmelz und dazu hat deine Soße eine tolle Fruchtigkeit und eine sehr, sehr angenehme, deutliche Schärfe. Und jetzt muss ich mal zum Süßkartoffelpüree,
da kann ich schon was zu sagen. Das hat auch eine ganz tolle Schärfe, da bin ich wirklich begeistert. Ich esse ja selber tatsächlich auch sehr, sehr aromreich und das findet man nicht so deutlich sonst in der gehobenen Küche.
Super.
Ich muss nochmal aufs Elchgulasch zurückgehen. Ich finde die Petersilienwurzel sehr schön dazu. Paprika hast du aber gar nicht angemacht, ne? Ja?
Edelsüßer Paprika. Den Kümmel haben wir vorhin gerochen, hier die ganze Küche.
Also ich hätte bei den Preiselbeeren, hätte es mir dann gedämmert, dass das irgendwie nördlich sein muss, weil, oder ich hätte wahrscheinlich getippt auf Schweiz und Gams. Das, je nachdem, wenn ich es jetzt ohne Ort zu essen bekommen hätte. Aber da verfällt man wirklich, wenn man das ein paar Mal macht, in so einen Kitchen Impossible Modus. Also du fängst sofort an, wo könnte das herkommen, geografisch, welche Zutaten sind da drin, wo sind die tatsächlich typisch, wie funktioniert das? Und Schweiz ist eigentlich für Preiselbeeren nichts mehr. Also das ist wirklich nördlicher. Aber eine Herausforderung, also eine miese Nummer, das nachzukochen, schwierig.
Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, uns ganz herzlich bei unseren Hörern und Hörerinnen zu bedanken für das Interesse und die Aufmerksamkeit, vor allem aber auch, lieber Tim, bei dir. Es hat großen Spaß gemacht hier mit dir. Wir sind sehr stolz, dass du bei uns warst und sind sehr dankbar, also zumindest ich, für mein Wagyu-Bäckchen. Ich weiß nicht, wie es dir, geht, Christina?
Ja, ich hatte auf jeden Fall auch einen großartigen Nachmittag mit euch. Vielen Dank dir, Tim, dass du extra hergekommen bist. Vielen Dank auch, Hege, dass du uns bekocht hast.
Sehr gerne.
Genau, ich habe es eben schon kurz angekündigt. Man kann das tatsächlich, ist es ja ein Audiomedium, das wir hier bedienen, aber man kann tatsächlich auch auf Facebook und auf Instagram unter Essen und Trinken Bilder sehen und Videomaterial von unserem großartigen Nachmittag hier. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge und bis dahin abonniert unseren Podcast auf Audio Now oder einem Podcast-Lieferanten eurer Wahl.
Sehr gut. Herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss.
Das war Quatschen mit Soße, der Küchentalk von Essen und Trinken. Fotos und Videos zu diesem Podcast finden Sie auf unserer Homepage essenundtrinken.de und unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal.
Audio Now.